Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, vielleicht wundert ihr euch, warum dieser Podcast nicht an einem Montag kommt, sondern planmäßig sozusagen. Das liegt einfach daran, dass ich letzten Montag am 6. Mai keine Folge rausgehauen habe. Ja, bei mir ist gerade so ein bisschen Umbruch und ja, viele, viele Dinge, die irgendwie so auf mich einprasseln. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es schlichtweg nicht geschafft. Ich hatte noch private Termine am Wochenende und davor war mein erster Arbeitstag an der Hochschule, an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Also das erste Mal, wo ich da war und ich merke so, ja, seitdem ist es halt einfach viel Infrastruktur kennenlernen, lernen, wer wo wie was für was zuständig ist. Und ja, ich merke, dass viel meines Mental Loads dafür drauf geht. Und das ist auch völlig okay. Deswegen habe ich einfach keine Folge geschafft. Deswegen kommt sie jetzt außerplanmäßig. Und es kommt auch dann am nächsten Montag, solltet ihr das jetzt heute schon hören, keine neue Folge, sonst ist quasi jetzt eine Folge für letzte und nächste Woche. Das heißt, die nächste Podcast-Folge bekommt ihr von mir an Pfingstmontag. Na, einfach nur schon mal für euch, dass ihr wisst, okay, bei mir ist gerade ein bisschen drunter und drüber. Es passt aber auch eigentlich ganz gut zum heutigen Thema. Denn es gab so eine kleine, kleine Stimme in mir, die letzten Tage oder auch die letzten Wochen wieder sehr aktiv wurde. Mit diesem Satz, der heute auch die Headline ist. Nämlich, stell dich nicht so an. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, auf meinen beiden Kanälen, ob ihr diesen Satz kennt. Und ich habe tatsächlich auf dem einen Kanal über 70 Ja-Stimmen bekommen. Und auf meinem Manage-Musik-Kanal waren es über 30. Also ich weiß nicht, ob manche von euch doppelt abgestimmt haben, aber ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 80 und 100 Menschen haben mir auf Instagram geschrieben, dass sie diesen Satz kennen. Und ich habe gar nicht jetzt weiter beschrieben, worum es genau geht, sondern wirklich tatsächlich nur dieser Satz. Und ich glaube tatsächlich, dass den jeder schon mal gehört hat. Jede Person da draußen kennt diesen Satz in irgendeinem Zusammenhang. Aus der Kindheit, aus der Jugend, aber auch im Erwachsenenalter. Und ich möchte heute auf ein ganz bestimmtes Thema hinaus, was ich seit Monaten vorbereite. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut an dieses Thema, weil ich genug gelesen und gehört und recherchiert haben wollte, bevor ich mich dieser Thematik annehme. Und fühle mich jetzt so, dass ich sage, ja, ich kann jetzt drüber reden und es kann mir trotzdem passieren, dass es Menschen gibt, die hier zuhören und den Kopf schütteln. Das ist mir aber auch jetzt egal. Und zwar soll es heute im Zusammenhang mit diesem Satz, stell dich nicht so an, um das Thema Neurodivergenz gehen. Also genau genommen um Neurodiversität. Also ich habe diesen Begriff, glaube ich, das erste Mal vor anderthalb Jahren gehört, gelesen. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob es auf Social Media war oder in einem Podcast. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich habe irgendwann diesen Begriff neurodivergent gelesen und war interessiert und dachte, neurodivergent, okay, was bedeutet neurotypisch? Also diese Begriffe, ich werde da jetzt auch gleich ein bisschen drauf eingehen. Neurodiversität, Neurodivergenz und neurotypisch. Und wie viele von euch wissen, die hier zuhören, ich bin ja schon seit 10 Jahren tief, tief drin in der Thematik rund um Neurowissenschaften, gerade in Bezug auf Musikpädagogik, aber auch generell. Ich bin ein riesen, riesen Fan. Alles, was so rund um das Thema Gehirn ist. Also ich habe mich da einfach schon sehr, sehr viel weitergebildet, viel gelesen. Und dementsprechend hat dieser Begriff bei mir auch das Interesse geweckt. Und dann bin ich irgendwann sehr tief auf Social Media in die Untiefen der Bubble rund um neurodivergente Menschen gesunken, habe mir sehr viel Inhalte angeguckt von betroffenen Menschen. Und dann ist mir etwas aufgefallen und von dem Moment würde ich gerne sprechen, den ich den ich quasi in dem Moment wieder hochgeholt habe. Und zwar habe ich ja vor, ja, dieses Jahr wird mein Blog 5 Jahre. Es wird dieses Jahr im September da auch noch eine kleine Überraschung geben. Und ja, dazu später mehr. Auf jeden Fall, mein Blog wird 5 Jahre. Und ich habe ja dann so die ersten, ja, 15, 20 Blogartikel waren sehr, sehr tief in dieser Thematik. Selbstorganisation, Zeitmanagement, Planung. Und ich hatte immer mal wieder so Kommentare bzw. Nachrichten bekommen von euch, als es dann so ein bisschen mehr auch mehr Leute gelesen haben, auch als ich in meinem Podcast darüber geredet habe, die mir entweder in persönlichen Gesprächen oder in Nachrichten oder E-Mails geschrieben haben: Hey Saskia, deine Tipps sind total cool, aber irgendwie, ich bin so unorganisiert, ich habe so viele Baustellen und ich kriege das alles nicht geschissen und ich denke immer, ich bin zu blöd oder jetzt habe ich das mal ausprobiert, was du vorgeschlagen und ne, so. Und es gab so oft Momente, ich sag mal, in den ersten, ja, in den ersten 6 bis 12 Monaten, wo ich diese Artikel und Podcast-Folgen gemacht habe, wenn ich solche Nachrichten gelesen habe, habe ich gedacht, boah, die sollen sich mal nicht so anstellen. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe das Problem nicht. Und ich habe das nie gesagt. Niemals. Ich bin dafür viel zu empathisch, um sowas einfach rauszuballern. Aber ich habe es gedacht. Ich oute mich also jetzt hier ganz offiziell, dass bei dem Thema Planung und Organisation ich ganz, ganz oft, also Zeitmanagement so als Überthema, ich mir ganz oft gedacht habe, wenn Leute mir erzählt haben, mit was sie so strugglen, dass ich dachte, hä? Was ist euer Problem? So schwer ist das doch nicht. So. Und wer mir jetzt hier schon länger folgt und länger mir zuhört, weiß, dass ich ja genau über diese Themen schon in anderen Bezügen gesprochen habe. Ne? Von wegen, dieser ist doch nicht so schwer. Stell dich mal nicht so an, das ist doch jetzt so nicht ein Problem. Ich verstehe das Problem nicht. Ja. So, und mir ist dann vor 1,5 Jahren ziemlich schmerzlich bewusst geworden, dass ich genau so gedacht habe über Menschen, die das nicht geschissen bekommen. Also ich sag mal, ganz typische, ich sag mal so Chaosköpfe, unorganisierte Chaosköpfe, die sich doppelt buchen, also die quasi Termine verdaddeln und sich doppelt verabreden, das dann kurz vorher realisieren. Ich habe das in meiner Studienzeit einfach auch erlebt, ne? Dass Leute einfach dann eine Probe ausgemacht haben, mir eine Stunde vorher mich angerufen haben und gesagt, ey du, ich habe total vergessen, ich habe eigentlich Hauptfach, ich kann heute nicht proben. Oder die zu Konzert, für Konzert, wichtige Konzertproben, also so Generalproben und so, zu spät gekommen sind. Und also überhaupt so terminliche Sachen einfach verdaddelt haben, Abgaben irgendwie voll gestruggelt haben. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt in meiner Studienzeit nicht verstanden, was deren fucking Problem ist. So. Und ich habe ja unter anderem eine ich sag mal, intrinsischen Motivationen. Ich hatte mehrere, aber eine meiner intrinsischen Motivationen für diesen Blog und Podcast war ja, Content und Tipps und Ideen und Inspirationen zu geben für genau diese Menschen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt aber nicht, dass es tatsächlich mittlerweile auch viele, viele Menschen, mittlerweile immer mehr, dazu komme ich gleich, dass viele Menschen davon, ich sag mal, mit Themen um die Ecke kamen und Schwierigkeiten und ich sag auch mal Symptomen, die ich heute anders einordnen würde. Wo ich einfach heute weiß, diese Menschen können zum Teil nichts dafür. Ich habe sie halt gejudged, genauso wie die Gesellschaft diese Menschen lange, lange Zeit gejudged haben, also verurteilt, ne? Ich spreche immer hier so im Denglischen, die diese Menschen verurteilen und diese Menschen sich wiederum selbst verurteilen, weil sie denken, ich bin zu blöd, ich kriege das nicht hin, ich kann das halt nicht oder ich bin viel zu verpeilt und mama, mama, mama. Und ich habe das eben auch früher gedacht. Als ich mich aber dann angefangen habe, mit dem Thema Neurodivergenz auseinanderzusetzen, tiefer, Bücher zu lesen. Ich habe auch alles heute in den Shownotes. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf alles einzeln hier nochmal eingehe. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen Links in den Shownotes für Menschen, die hier zuhören, die sagen, ich möchte mich mehr damit beschäftigen, ob es jetzt aus eigenem Interesse oder aus dem Interesse, dass man mit Menschen arbeitet, die in dieses Spektrum fallen könnten. Ich habe ganz viele, also ich habe 4 oder 5 Bücher, die ich empfehlen kann, die ich gelesen habe, die mir sehr die Augen geöffnet haben. Ich packe noch Insta-Kanäle unten rein. Ich habe einen Podcast, eine Podcast-Empfehlung und so. Da spreche ich am Ende nochmal drüber. Also heute gibt es ganz, ganz viele Links, die ich einfach mal in die Shownotes packe. Und wer Bock hat, möge sich damit beschäftigen. Ich bin also tief in diesen Kaninchenbau gekrochen und habe mir Content von Betroffenen angeguckt. Betroffene, die neurodivergent sind. Habe irgendwann angefangen, Artikel zu lesen. Mir auch wirklich anzugucken, was ist denn jetzt die Definition. Und ich bin immer tiefer reingekrochen und habe immer mehr verstanden. Und auch immer mehr verstanden, dass ich selber auch ins neurodivergente Spektrum gehöre. Weil das, wenn man es ein bisschen breiter fasst, ich als hochsensibler Mensch da auch reingehöre. Und um das jetzt mal ganz einfach zu erklären, das ist jetzt keine, ich habe hier keinen, ich möchte hier nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt hier ein Wissenschaftspodcast, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ich möchte einfach mal informieren und aus eigener Erfahrung sprechen, aus dem, was ich mir die letzten anderthalb Jahre angelesen habe, bevor ich mich jetzt hier raustraue mit diesem Wissen und diesen Themen. In aller Kürze erklärt, Neurodiversität bedeutet einfach erstmal, dass Gehirne unterschiedlich funktionieren, dass die Sinneswahrnehmungen von außen und die Verarbeitungsprozesse im Gehirn von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass Person A und Person B, die genau denselben Tagesablauf haben, genau denselben Weg zur Arbeit fahren oder den Weg zur Schule, zur Uni fahren, dasselbe Seminar besuchen, denselben Unterricht besuchen oder dieselbe Arbeit machen, diesen ganzen Tag, diesen Alltag unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedlich verarbeiten. Das erstmal die Erklärung für Neurodiversität. Das bedeutet nämlich, dass wenn ich von mir auf andere schließe, so wie ich das damals ja auch gemacht habe, und ich bin jetzt, nur weil ich das den Leuten nicht unter die Nase gerieben habe, sondern gemerkt habe, okay, ich habe ja dann realisiert irgendwann, okay, scheiße, irgendwie verurteile ich diese Menschen, auch wenn ich ihnen das nicht sage. Aber ich habe halt immer gedacht, hä, die sollen sich mal nicht so anstellen. Das ist doch nicht so schwer, einen Terminkalender zu führen. Und ich bin da in dieselbe Falle getappt, wie viele Menschen in der Gesellschaft das tun. Sie verurteilen also, auch wenn sie es nicht aussprechen, Menschen dafür, dass sie etwas anders machen, dass sie etwas anders wahrnehmen oder ihre Wahrnehmungsfähigkeit irgendwie ihnen absprechen. Und ich habe ja hier in diesem Podcast schon einige Male darüber gesprochen, dass man bitte nicht die Wahrnehmung von anderen Menschen absprechen soll. Und darum soll es mir unter anderem heute auch gehen. Denn wenn Person A und Person B identisch denselben Tag erleben, sage ich jetzt mal so, kann es trotzdem sein, dass sie ganz unterschiedlich wahrnehmen, ganz unterschiedliche Dinge um sich herum wahrnehmen, unterschiedliche Gefühle haben, die auf die Wahrnehmung reagieren, aber auch unterschiedlich schnell oder unterschiedlich gut verarbeiten können. Sprich, es gibt Menschen wie mich, die extrem sensibel und sensitiv sind für Dinge, die man nicht greifen kann. Ich lange Zeit dachte, ich bin bekloppt. Ich bin es nicht. Sondern ich kann Dinge wahrnehmen, Dinge fühlen, Dinge sehen, die andere Menschen mit mir im selben Raum nicht sehen und fühlen können. Das sage ich jetzt nicht, um irgendwie besser dazustehen. Es gibt Tage, da würde ich diese, ich sag mal, mittlerweile sage ich Superpower, aber mittlerweile bin ich auch einfach anders drauf. Es gab früher Tage, da wollte ich diese Superpower einfach abgeben, weil es sehr, sehr anstrengend ist. Das heißt, es kann sein, dass ich mit Menschen im Raum bin und alle 10 Menschen, die mit mir im Raum sind, nehmen unterschiedliche Dinge wahr und ich bin so ein bisschen so mal 100. Ich nehme unfassbar viel wahr und ich habe, ich sag mal, nicht mehr so viel eingebaute Filter wie vielleicht manche andere Menschen. So, das jetzt zum Thema Sinneswahrnehmung und auch Hellsinne. Ja, also wir sprechen ja auch immer in der deutschen Sprache von hellhörig oder hellfühlig. Manche benutzen tatsächlich dieses Wort, aber vor allem hellhörig. Das Wort ist in unserem Wortschatz ganz normal. Und hellsichtig wird auch immer wieder benutzt. Das sind Hellsinne. Das sind in meinem Fall die Sinne, die bei mir so ausgeprägt sind. Die es mir einfach sehr anstrengend, also die es für mich sehr anstrengend machen im Alltag. Das weiß ich aber auch erst seit kurzem. So, das heißt, Neurodiversität bedeutet grundsätzlich erstmal, dass Gehirne nicht gleich funktionieren. Und dass die Reizverarbeitungsfähigkeit vor allem sehr unterschiedlich sein kann. Dass Menschen sich länger von bestimmten Situationen erholen müssen. Ist zum Beispiel, man kann auch bei diesem ganzen Thema Neurodiversität auch das Thema extro und introvertiert mit reinbringen. Also wie jemand Energie schöpft. Es gibt Menschen, die schöpfen Energie daraus, mit Menschen gemeinsam etwas zu tun. Das sind eher die Extrovertierten. Das ist ganz wichtig, dass wir bei extrovertiert nicht an selbstbewusst denken. Das hat nichts miteinander zu tun. Da ist das Wort einfach ein bisschen falsch, wie sagt man, in der Bedeutung falsch verstanden in den letzten gefühlt Jahrzehnten. Ich weiß es nicht, wann dieses Wort in der Gesellschaft so, in der deutschen Sprache so umgedeutet wurde. Also bei extrovertiert denken viele Menschen an selbstbewusst und gerne vor Menschen, ja? Und introvertiert sind schüchterne Leute. Das stimmt nicht. Also der Begriff extrovertiert bedeutet erstmal Menschen, die auch Energie schöpfen können mit anderen Menschen gemeinsam, denen das Energie gibt, die das auflädt. Und introvertierte Menschen brauchen Ruhe und nur sich selbst und brauchen absolute Stille manchmal auch. Also einfach sich alleine mit sich fühlen, um Kraft zu tanken. Und dann gibt es Menschen wie mich, die haben so eine Mischung. So, ich brauche also eine gewisse Zeit in der Woche, im Monat, am Tag, die ich alleine verbringe, um Kraft zu tanken. Ich kann aber auch Kraft tanken in Gruppen oder wenn ich mit Menschen interagiere. So, auch das ist hochindividuell. Und auch das zählt irgendwie auch rein in dieses Thema Neurodiversität. Also es geht einmal darum, wie die Reize verarbeitet werden, die von außen reinkommen, die aber auch in einem selbst sind. Ja, es kommen ja nicht nur Reize von außen. Und es geht auch eben darum, wie die Welt wahrgenommen wird um einen rum. Und um Interaktion mit Menschen etc. pp. So, das ist erstmal der Begriff Neurodiversität, dass wir Menschen nicht alle gleich sind. So, das ist für die meisten erstmal schon verständlich, weil das merkt man auch im Alltag. So, das Problem ist, dass es Menschen gibt, die dann andere Menschen dafür verurteilen, weil sie nicht so sind wie man selbst. Und denen dann irgendwann diesen Satz reinknallt, wie ja, stell dich doch mal nicht so an. Das ist doch nicht so schlimm. Gerade wenn es um Gefühle geht oder um Reizüberflutung, über die Wahrnehmung, dass Menschen müde sind und erschöpft sind von einem Tag. Und die andere Person, die denselben Tag immer, ja, aber ich bin doch jetzt auch nicht so müde und erschöpft, also stell dich mal nicht so an. Ja, aber die andere Person ist erschöpft und müde. Und es ist ihr gutes Recht, das auszusprechen, sagen, ich brauche jetzt Pause. Auch wenn die andere Person sagt, ja, aber mir geht's doch super. Ich sage, ja, ist schön, schön für dich, aber mir halt nicht. So. Die anderen beiden Begriffe, neurodivergent und neurotypisch, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also es kann jetzt auch sein, dass hier Leute zuhören, die sagen, ja, Saskia, also ich sehe das alles ganz anders. Ihr könnt alles so sehen, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr tief in dieses Thema eingestiegen und hab mir viel Content von Betroffenen angeguckt, von Menschen, die diagnostiziert sind, aber auch von Menschen, die sich selbst diagnostiziert haben, weil sie seit einem Jahr auf einen Termin bei einem Psychologen warten oder bei einer Form, wo sie irgendwie diagnostiziert werden könnten, ne? Und das für die Betroffenen oft eine sehr große Erleichterung ist, wenn sie einfach wissen, okay, ich bin nicht allein und ich kann mich mit Menschen austauschen, denen es genauso geht. Oder ich kann mir Content von Menschen angucken, wo ich mich wiedererkenne und sage, ach so, ja, mir geht's auch so. So war es bei mir auch. So war es bei mir auch. Ich wusste einfach nur bis vor anderthalb Jahren nicht, dass auch das Thema Reizverarbeitung im Sinne von Hochsensibilität, wie es bei mir ist, dass ich einfach viel, viel mehr wahrnehme, weil mir zum Teil Filter fehlen und ich das sehr krass trainieren musste in den letzten Monaten, meine Filter anderweitig irgendwie zu bauen. Und dass ich mich erst so richtig damit identifizieren konnte, als ich eben diese ganzen Erfahrungsberichte gehört habe. So, bei dem Begriff neurotypisch, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Denn ja, es gibt kein besser oder schlechter. Es gibt kein, das eine ist besser als das andere. Wenn ich mir so das Thema Schule angucke, Das ist jetzt eine steile These von mir. Das ist eine sehr steile These von mir. Aber ich habe das von Betroffenen zum Teil auch schon gehört und bestätigt bekommen, dass sie es genauso empfinden. Und das, wie gesagt, das ist kein Fakt von mir, das ist kein, ich habe irgendeine Studie gelesen, sondern das ist ein Empfinden von mir und eine steile These. Die These, die ich aufstelle, ist, Menschen, die im Schulsystem entspannt klarkommen, sich gut anpassen können und mit diesem Art von Leistungsdruck, der da herrscht, gut umgehen können und mit der Art, wie da gelehrt wird, umgehen können, gut, das sind Menschen, die sehr wahrscheinlich eher ins neurotypische Spektrum fallen. Und Menschen, die das nicht hinbekommen, aus unterschiedlichen Gründen, haben wahrscheinlich irgendeine Form der Neurodivergenz. Und das muss nicht ADHS sein. Das muss nicht ADS sein. Das muss auch keine Hochsensibilität sein. Und das muss aber auch kein Autismus sein. Das können auch einfach leichte Tendenzen sein, wo man merkt, ich komme mit diesem Schulsystem nicht klar, das sowieso in sich total bekloppt ist. Aber es gibt ja, ich meine, ihr kennt bestimmt Menschen, die mit denen ihr in der Schule wart, wo ihr gefühlt habt, ey, die kommen super klar. Die kommen, denen geht super. Also die waren vielleicht ein bisschen genervt davon, aber die kommen da gut durch. Für mich war das die Hölle auf Erden. Und ich bin nicht der einzige Mensch, der mittlerweile weiß, dass sie neurodivergent ist, die dieses Schulsystem diese Menschen kaputt macht. Und noch mehr traumatisiert, als es ohnehin vielleicht schon traumatisierend ist, ja, weil man ständig seine Wahrnehmung abgesprochen bekommt, weil einem ständig suggeriert wird, du bist falsch, so wie du bist. Und hier ein ganz großer Shoutout an alle Menschen da draußen, die sich heute vielleicht angesprochen fühlen, die aber vielleicht schon wissen, dass sie irgendwie in diese Form der Neurodivergenz rein, also nicht reinpassen, sondern die sich irgendwie damit identifizieren können. Ihr seid vollkommen richtig, so wie ihr seid. An euch ist nichts falsch. Wir sind nicht falsch. Es sind einfach nicht alle Menschen gleich. Und ein Schulsystem oder bestimmte, ich sag mal, Bildungssysteme oder Arbeitsstrukturen, überhaupt Strukturen, es kann sein, dass man sich da einfach nicht anpassen kann und merkt, ich krieg das nicht gebacken. Und man fühlt sich fehl am Platz. Weil die anderen kriegen es ja auch hin. So, und ich möchte euch jetzt mal sagen, also falls ihr euch angesprochen fühlt, ihr seid nicht falsch. Es ist absolut nichts falsch mit euch. Und ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar dafür, dass mittlerweile so viele da draußen auf Social Media über ihre Erfahrungen erzählen, berichten, wie es ihnen geht und sich zum Teil auch angreifbar machen, natürlich, aber vor allem anderen Betroffenen, helfen und Menschen, die vielleicht nicht betroffen sind, aber sich darüber informieren, eine fundierte Form der Aufklärung machen. Und ja, für mich ist das tatsächlich von der Empfindung her, ist es genau das. Also Menschen, die sich da auch gut anpassen können, man könnte jetzt auch hingehen und sagen, jo, das sind halt auch Menschen, die sich irgendwie, die in sich selbst viel unterdrücken, das kann natürlich auch sein. Aber es gibt auch einfach Menschen, die, wenn ich mich mit denen über bestimmte Situationen unterhalte, wo ich meine Wahrnehmung teile, wo ich auch keine Angst habe, dass ich danach irgendwie verurteilt werde, ich ganz oft sowas höre wie, ja krass, das habe ich überhaupt nicht, das nehme ich überhaupt nicht wahr. Weil diese Menschen bestimmte Filter eingebaut haben, also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, ne, wenn es den Menschen jetzt da draußen hilft, sich das so vorzustellen, wie so Netze. Wie so dünne Netze, wie so ein Sieb, dass man Reize, die von außen, uns kommen unfassbar viele Reize am Tag auf einen Menschen, die einprasseln. Und es gibt da einfach Menschen, die haben gesunde Filter, sagen wir mal so, die bestimmte Dinge rausfiltern und man sich dann auf bestimmte Dinge fokussiert. Man nimmt immer viel mehr wahr, als wir bewusst wirklich wahrnehmen. Man nimmt ganz viele Dinge auch unterbewusst auf. Und ich kann nur so aus meiner Wahrnehmung oder aus meiner Erfahrung berichten, dass ich einfach manchmal das Gefühl habe, bei mir ist das Sieb nicht da, sondern ich bekomme so viel mit, dass ich nach bestimmten Situationen einfach völlig kaputt nach Hause komme und die Wand anstarren muss, um erstmal wieder klarzukommen auf mein Leben. Und ich kenne Menschen, denen geht das nicht so, die denselben Alltag haben wie ich. Und wie gesagt, das ist jetzt keine Studie von mir, sondern das ist auch reine Erfahrungswerte. Und wenn ich aber mir die Erfahrungswerte von anderen Menschen anhöre und angucke und auch dann eben das Ganze wissenschaftlich jetzt auch in Podcast-Form und in Videos nochmal mir angucken konnte, dann macht das alles Sinn für mich, was ich auch schon beobachtet habe. Ich habe euch in die Shownotes eine SWR-Doku gepackt, die ich persönlich ziemlich gut fand. Auch erstens, weil auch Betroffene wiederum zu Wort kommen, die aber auch bei ihrer ADHS-Diagnose begleitet werden. Und da auch nochmal klargemacht wird, wie schwierig das ist, weil es einfach ganz, ganz lange wurde, auch in der Psychologie war der so der Tenor, ADHS haben Zweitklässler, Jungs, die ein bisschen hibbelig sind, also der Zappel-Philipp in Anführungsstrichen. Und in den letzten Jahren wurde halt immer mehr bekannt und auch diagnostiziert, dass junge Mädchen das eben auch haben können. Und mittlerweile, und das ist jetzt dieser Boom, wo alle denken, hat jetzt irgendwie gefühlt jede und jeder ADHS, ne? Also manchmal wird das ja auch so überspitzt da dann formuliert in manchen Videos, weil sich mittlerweile relativ viele Erwachsene, die diese Symptome von denen dann so, ne, es sind viele, viele verschiedene Symptome. Und es ist eben nicht nur der hyperaktive Zappel-Philipp. Dass jetzt festgestellt wurde, dass bei Frauen die Symptome ganz anders sind, also bei Mädchen ganz anders sind und dann eben auch bei erwachsenen Frauen, das zum Teil jetzt erst überhaupt diagnostiziert wird. Weil man feststellt, ach, das sind ganz andere Symptome als bei Jungs und Männern zum Beispiel. Es gibt da auch, ich habe glaube ich zwei Bücher, die ich euch in die Shownotes packe, wo es explizit auch darum geht, ADHS bei Frauen. Und dass zum Beispiel eine Autorin, das war eine Zufallsdiagnose, dass das noch rauskam. Und mittlerweile werden den Praxen, die das auch anbieten, ne, eine ADHS-Diagnose zu stellen, denen wird die Bude eingerannt. Und jetzt fragen sich Menschen, warum Leute ADHS sich selbst diagnostizieren. Ja, weil die zum Teil gar keinen Termin kriegen, weil sie ein Jahr warten müssen auf einen Termin, obwohl sie sich schon aus ihrer eigenen Erfahrung und anhand dieser ganzen Angebote an Erfahrungswerten und Videos und Dokus und Büchern sich selbst angucken und selbst reflektieren und sagen, ich kenne das, mir geht's genauso. Das ist mein Alltag. Und um das jetzt zu schließen, beziehungsweise den Kreis zu schließen, als ich damals immer da gesessen habe, gedacht, ich verstehe das Problem nicht von diesen Leuten, die das nicht hinbekommen, die sich nicht selbst organisieren können, wo ich mir dachte, hä, ist das so schwer? Ja. Ja, es gibt Menschen, für die ist das sehr, sehr schwer. Es gibt Menschen, für die ist das aus ihrer, von ihrer neurologischen Zusammensetzung des Gehirns, sage ich mal, und von der Reizverarbeitung und generell von der Struktur eben nicht so einfach wie für andere. Und da ist mir das halt sehr, sehr bewusst geworden, denn wenn ich diese Symptome bzw. diese ganzen diese Videos gesehen habe von Menschen, die das gerade beim Thema Selbstorganisation thematisiert haben, wie es denen geht und wie es für sie ist, eine To-Do-Liste abzuarbeiten, wie es für sie ist, sich an Termine zu erinnern, dann macht das in meinem, hat es in meinem Kopf Klick gemacht und ich dachte, ach so. Also ich will jetzt nicht den Menschen, die damals in meinem näheren Umfeld waren, die, ich sag jetzt mal, Termine verpasst haben oder sich doppelt gebucht haben, ich will denen jetzt nicht allen unterstellen, dass die ADHS haben. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte nur sagen, mir ist das dann so aufgefallen, dass ich eben nicht verstanden habe, zu diesem Zeitpunkt, dass es Menschen gibt, die können es nicht. Nicht, weil sie nicht wollen. Im Gegenteil, diese Menschen wollen unbedingt. Diese Menschen wollen das so sehr. Die versuchen, die machen. Und die kämpfen gegen sich selbst, die kämpfen gegen ihre Psyche, die kämpfen gegen all die angelernten Bewältigungsmechanismen, die dann auch noch da on top kommen. Ne? Und natürlich hat das dann auch noch oft was mit Entwicklungstraumata zu tun. Also dass ein Entwicklungstrauma vorliegt, weil man immer versucht hat, irgendwie anders zu sein, als man ist und hat irgendwie versucht, Mechanismen zu finden oder Muster zu bauen, um irgendwie reinzupassen in dieses System, in das Schulsystem, in das Familienleben, ne? Weil ganz viele ja auch gerade in ihrer Kindheit und Jugend dann schon die ersten Symptome eigentlich zeigen und das aber die wenigsten Eltern wissen. So, und ich habe mittlerweile, weil ich da so viel auch zu gelesen habe über Jugendliche und Kinder, ich würde mich jetzt nicht, ich würde mir natürlich nicht das Recht rausnehmen zu sagen, ich kann sagen, das Kind hat ADHS. Das kann ich nicht diagnostizieren. Das ist auch überhaupt nicht das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern einfach, dass ich Symptome wahrnehme, wo ich manchmal denke, das Kind ist nicht dumm oder das Kind ist nicht faul. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich ganz, ganz, ganz oft schon gesehen habe, wie Menschen das dann eben berichten, dann als Erwachsene, dass sie sich selber so unfassbar selbst verurteilen, selbst judgen dafür, dass sie es nicht auf die Kette kriegen. Und wenn sie dann in dieses Thema einsteigen und sich meinetwegen dann auch selbst diagnostizieren, einfach so eine Erleichterung da ist, gleichzeitig auch eine Riesenwut und Enttäuschung, dass das nicht irgendwann mal entdeckt wurde, dass niemand auf die Idee gekommen ist, dass da vielleicht eine Neurodivergenz vorliegen könnte, weil das einfach noch so frisch ist in der, in der Gesellschaft. Ne? Mittlerweile ist es so viel mehr Thema, dass ich glaube, dass jetzt auch bei Kindern, bei Mädchen und bei Jungs, also Jungs war es ja damals schon, aber dass auch bei Mädchen ganz, ganz anders nochmal geguckt wird. Vielleicht nicht flächendeckend, aber das Thema ist einfach immer weiter im Vordergrund. Und ob es jetzt ADS oder ADHS ist, ich habe auch ganz oft schon diese Sätze, ne, diese gesellschaftlichen Glaubenssätze, die dann kommen, so, ja, das ist eine Modeerscheinung. Nein, es gab ja auch vor 200 Jahren für bestimmte Erkrankungen noch keinen Namen. Also versteht ihr, was ich sagen will? So, wenn dann sowas gesagt wird, ja, das sind so Modeerscheinungen. Ja, ich glaube, vor 200 Jahren wusste man auch nicht, was eine Depression ist. Bin aber ziemlich sicher, oder keine Ahnung, ich kann es euch jetzt nicht sagen, wann das erste Mal Depression als Erkrankung, als psychische Erkrankung bezeichnet und dann auch diagnostiziert wurde. Das war ja, könnt mir nicht erzählen, dass es das nicht schon vor 500, 600 Jahren gab. Man hat es halt einfach nur nicht benannt. Und dasselbe ist halt eben mit ADHS oder ADS. Und das ist aber jetzt ja keine psychische Erkrankung wie eine Depression oder ein Burnout, sondern hier liegt auch einfach ein neurologischer Aspekt vor, wo ich will jetzt nicht zu tief reingraben, aber um es einfach zu sagen, ADHS ist keine Krankheit. Es ist keine Krankheit und es soll auch nicht, es gibt glaube ich sogar ein Buch, das so heißt. Das habe ich aber nicht gelesen. So, das kann ich jetzt nicht empfehlen im Sinne von, ich habe es gelesen. Ich meine, es gibt sogar ein Buch, das heißt, ADHS ist keine Krankheit. Es ist keine Krankheit. Hochsensibilität in meinem Fall ist auch keine Krankheit. Aber es hilft einem, oder ich kenne zumindest viele Menschen, denen es hilft, das auch zu labeln und zu wissen, ach, ich bin nicht allein. Es gibt da andere Menschen, denen geht es auch so. Jetzt habe ich so ein bisschen Hochsensibilität und ADHS in einen Topf geworfen. Wenn man es so ganz genau nimmt, sind es ganz unterschiedliche Dinge. Es kann aber auch zusammen auftreten. Es können also Menschen hochsensibel sein, die auch auf dem Autismus ein Autismus-Spektrum haben. Also die eine leichte, vielleicht aber auch eine mittlere Form von Autismus haben oder die ADHS oder ADS haben und hochsensibel sind und oder Autismus und ADHS in Kombination etc. pp. Eben neurodivergent im Sinne von nicht jeder Mensch ist gleich. Und auch bei neurotypisch, ganz, ganz wichtig, das ist auch nicht so, dass alle, die man jetzt sozusagen unter diesem neurotypischen Begriff labeln würde, sind ja auch nicht alle gleich. Und ich finde es aber einfach wichtig, das mal anzusprechen, denn dieser Satz, stell dich mal nicht so an, den habe ich entweder sehr, sehr oft von Menschen gehört, die ich jetzt so von außen als neurotypisch einstufen würde. Von meiner Bewertung her, also von meinem Begriff von neurotypisch. Oder Menschen, die selber neurodivergent sind und das in sich abspalten oder die das irgendwie von sich weghalten und damit nicht in Verbindung gebracht werden möchten oder das als Schwäche sehen. Und es ist in manchen gesellschaftlichen Bereichen auch schlichtweg eine Schwäche. also die von außen so betrachtet wird, ne? Weil man eigentlich, man hat Fähigkeiten, die andere Menschen zum Teil nicht haben, die aber in einer Leistungsgesellschaft so gar nicht anerkannt werden. Es sind oft hochkreative Menschen. Also diese kreativen Chaosköpfe, wie man sie auch gerne so nennt, ne? Also gerade bei Künstlerinnen und Künstlern, Musikerinnen und Musiker sehr oft anzutreffen. Die haben irrsinnig viel Probleme damit, sich zu organisieren und Strukturen zu schaffen für sich. Aber sind hochkreative Menschen. Und wenn man denen irgendwie die mit einem weißen Blatt Papier oder mit irgendwas in den Raum setzt und die in Ruhe lässt, dann entwickeln die krassesten Sachen. Das ist also an der Stelle auch immer die Frage, wenn ich mich mit Neurodivergenz beschäftigt habe, habe ich einfach gemerkt, wir haben sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen und Fähigkeiten, die auch von außen unterschiedlich bewertet werden. Und ich glaube, viele Menschen, die würden, wenn sie sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, Menschen als neurotypisch bezeichnen, die halt auch zum Beispiel gut im Büro arbeiten können, die gut vorm Laptop arbeiten können, die damit kein Problem haben, 6-7 Stunden lang irgendwie vorm Bildschirm zu sitzen. Es gibt aber Menschen, die macht das unfassbar schnell müde oder die sind einfach so dermaßen reizüberflutet nach 2 Stunden davon, dass sie das einfach nicht mehr hinbekommen und die halt dementsprechend auch bei so einer Tätigkeit viel schneller ausbrennen. Und wenn man dann aber in so einem beruflichen Kontext zum Beispiel dann ständig zu hören bekommt, ja, jetzt stell dich doch mal nicht so an, die anderen kriegen es doch auch hin. Und die haben das aber seit ihrer Kindheit gehört, dieses stell dich mal nicht so an. Das macht einen kaputt. Das macht einen kaputt, wenn man dann aber irgendwann merkt, ah, okay, ich bin nicht alleine. Mir geht es nicht alleine so, dass ich vielleicht bestimmte Dinge nicht so gut kann, was, ich sag mal, die Allgemeinheit für normal hält. Weil deswegen, ich finde, es ist auch nicht, da steht ja nicht neuronormal, sondern da steht neurotypisch. Und nur weil es viele Menschen gibt, die das vielleicht so gut können oder die für die das kein Problem ist, heißt es dann noch lange nicht, dass es für alle so gilt. Deswegen will ich dieses stell dich mal nicht so an, diesen Satz einfach mal, sag mal, euch bitten, den zu überdenken, ob man den nutzen muss oder ob man nicht vielleicht sich in so einem Moment in einen Menschen hineinversetzen kann und sagen kann, okay, wie nimmst du das dann wahr? Also mittlerweile frage ich das tatsächlich auch so oder wie fühlt sich das an? Und mir wirklich diese Wahrnehmung und diese Gefühlswelt von der anderen Person auch offen anzuhören und zu merken, ach krass, die nimmt die Welt ganz anders wahr. Ich habe euch ein Video mit angehängt, das ist ein ganz kurzes Video, wo das super süß erklärt wird, auch für Kinder, finde ich, gut erklärt wird, was es bedeutet, neurodivergent zu sein, was es aber auch bedeutet, neurotypisch zu sein. Also sie machen das mit so einem süßen kleinen Zeichentrickfilm, sag ich mal. Und ich finde das sehr gut erklärt, weil das zeigt halt, Menschen nehmen die Welt unterschiedlich wahr, Menschen verarbeiten Reize unterschiedlich. Und deswegen hat dieser Satz, stell dich mal nicht so an, ich verstehe das Problem nicht, an der Stelle auch etwas, wo ich sage, das hat da einfach nichts mehr zu suchen. Wenn ich merke, dass ein Mensch vielleicht die Situation anders wahrnimmt, als ich sie wahrnehme. Und das bedeutet eben auch, dass diese Person vielleicht empfindlicher ist, in Anführungsstrichen, weil empfindlich ist ja auch ein Wort, was in der Gesellschaft sehr negativ konjunktiert ist. Sei mal nicht so empfindlich. Ich kann euch es nicht mehr aufzählen, wie oft ich in meinem Leben, seit ich klein bin, seit ich denken kann, den Satz gehört habe, sei mal nicht so empfindlich. Boah, bist du sensibel. Boah, du hältst auch nichts aus, ne? So, und diese Sätze habe ich vor allem im Kindergarten gehört, vor allem in der Grundschule gehört und in der Schule gehört. Und bei Hobbys oder so. So, ne? Also stell dich doch mal nicht so an. Du bist aber empfindlich. Reagierst du immer so über? So, und als ich mich damit beschäftigt habe und als ich mir eben auch Betroffene im neurodivergenten Spektrum, egal jetzt mit was für einer Ausprägung, sag ich mal, oder mit welchen Symptomen auch immer, mir das so angeguckt und angehört habe, ich hatte so viel Empathie für diese Menschen, weil ich selbst zum Beispiel weiß, ich habe kein ADHS. Ziemlich sicher nicht. Aber ich habe zum Teil Symptome, die man da auch wiederfindet. Ich habe sie aber mit einem völlig anderen, in einer völlig anderen Konstellation. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, danke an Lydia vom Zauberhaut Podcast, Just Saying, mit ihr habe ich auch schon ein Interview aufgenommen. In ihrem Buch habe ich zum allerersten Mal mich komplett verstanden. Meine Hautthemen, meine Dünnhäutigkeit, ja, meine Hautthemen, meine Neurodermitis, die natürlich was damit zu tun hat, mit dem Thema Abgrenzung, aber eben auch mit dem Thema Sensibilität, Hochsensibilität. Reizüberflutet zu sein von Situationen, die andere Menschen überhaupt nicht reizüberfluten. Dinge wahrzunehmen und Dinge zu spüren, die andere Menschen nicht spüren. Und ich habe zum ersten Mal in diesem Buch, ich habe geweint wie ein Schlosshund, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ich bin nicht allein. auch mit dem Thema Haut in Kombination, denn ich bin nicht alleine damit. Und als ich dann irgendwann noch diese ganzen Puzzleteile zusammengesetzt habe und realisiert habe, ah, Moment, auch das Thema Hochsensibilität zählt in dieses neurodivergente Spektrum rein. Ich habe mich einfach, ich habe mich auf der einen Seite verstanden gefühlt und auf der anderen Seite hatte ich, ja, das ist krass, aber ich hatte das Gefühl, wo dazu zu gehören, weil ich mich in meinem Leben so oft nicht zugehörig gefühlt habe. Und wenn jetzt Menschen hingehen von außen und das Judgen, das Verurteilen, dass eben sich jetzt Menschen selbst diagnostizieren oder weil sie halt keinen Termin kriegen oder weil sich Menschen zusammenraufen, sage ich jetzt mal, und die sich austauschen auf Social Media und sich gegenseitig unterstützen, sagen, hey, mir geht's genauso wie dir, ich fühle mit dir. Und dann sozusagen da reinkrätschen und sagen, boah, ist das jetzt irgendwie das neue, ist das der neue Trend oder was, ne? Und jetzt haben plötzlich alle ADHS, jetzt sind alle neurodivergent. Mama. Und ich sitze da und denke so, ey, lass uns doch einfach endlich mal in Frieden. Ich habe in meinem Leben so oft nicht reingepasst. Ich habe so oft nicht dazugehört, weil ich irgendwie aus der Reihe getanzt bin, auch mit meinem Charakter oder eben mit meinen Fähigkeiten, mit meiner unfassbar hohen Kreativität und meinem Hyperfokus, den ich auch habe. Wie gesagt, ich bin definitiv kein ADHS-Betroffene. Aber ich habe einige Symptome davon, die man und im ADHS-Bereich, also die man bei der Thematik ADHS und als ADHS-Patientin oder als ADHS, nee, Patientin klingt halt wieder so nach Krankheit, ne? Als ADHS-Betroffene, so möchte ich sagen. Als ADHS-betroffene Person eben auch hat, aber ich weiß, dass es bei mir kein ADHS ist. Bin ziemlich sicher. Und wenn, dann vielleicht eine ganz leichte Form. Ich weiß, bei mir hat es andere Gründe, aber ich bin halt, ich habe bestimmte Fähigkeiten, wo ich immer wieder gefragt wurde, wie machst du das? Und auf der anderen Seite, ich dann eben manchmal so Situationen habe, wo ich andere Leute angucke und früher gedacht habe, hä, wieso kriegen die das nicht hin? Wieso können die das nicht? Und ich mittlerweile durch dieses Thema einfach verstanden habe, wir sind unterschiedlich. Selbst Zwillinge, die relativ identisch aufwachsen und sogar dieselbe DNA teilen, ja, sind unterschiedlich, was das angeht. Und nehmen unterschiedlich die Welt wahr. Und verarbeiten unterschiedlich die Reize. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass wenn ich eine Person beobachte und diese Person mir ihre Wahrnehmung berichtet, wie sie das wahrnimmt oder wie es ihr damit ergeht, dass ich kein Recht habe, ihr das abzusprechen. Und ich weiß das so genau, weil mir so oft meine Wahrnehmung abgesprochen wurde und mir gesagt wurde, stell dich nicht so an, sei mal nicht so empfindlich, sei mal nicht so sensibel. Boah, ja, mit dir kann man das aber auch nicht machen. Und ich jetzt einfach das Gefühl habe, mich mit Menschen austauschen zu können, denen es genauso geht wie mir. Und das bedeutet nicht, dass ich deswegen Menschen ausschließe, die ich Anführungsstrichen unter das neurotypische Spektrum als einordnen würde, sondern ich verlange von diesen Menschen schlichtweg Respekt vor meiner Wahrnehmung und fordere das sehr hart ein, dass ich sage, das ist meine Wahrnehmung, so nehme ich das wahr, so fühle ich das und das kannst du mir nicht wegnehmen, auch wenn du es versuchst. Und ich bitte euch darum, die hier zuhören und ihr wollt euch damit beschäftigen, tut es bitte, beschäftigt euch damit. Sprecht mit Betroffenen, sprecht mit Menschen, wo ihr vielleicht denkt, ey, ich habe das Gefühl, dir könnte das auch so gehen, dir vielleicht hilft dir das, bestimmte Konten anzugucken und zu sehen, ah, okay, ich bin nicht allein. Und der andere Shoutout, den Abschluss-Shoutout, den ich heute habe oder den ich gerne teilen möchte, ist, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich so lange keinen Content dazu auf meinem Blog gemacht habe, denn ich weiß, wie viele Musikschaffende oder Musikerinnen und Musiker eben auch in, ich sag mal, eine sehr feinfühlige Wesen sind, viele wahrscheinlich auch von ADHS betroffen sind und es gar nicht wissen. Ja, und es tut mir leid, dass ich dazu bisher noch gar keinen Content gemacht habe, denn ich habe jetzt vor, auch da Content anzubieten, Organisationstipps für neurodivergente Menschen, weil ich eben überwiegend Tipps rausgeballert habe, die mir auch geholfen haben. Aber am Ende sind das Tipps überwiegend für neurotypische Menschen. Und da funktioniert das auch. Und wenn jemand eben einfach nur noch nicht so viel die Tools hat und noch nicht so wirklich weiß, wie er oder sie organisieren möchte, dann ist das super, was ich bisher so gemacht habe. Aber für Menschen im neurodivergenten Spektrum sind viele meiner Tipps, die ich auf meinem Blog und auf meinem Podcast habe, nicht unbedingt hilfreich. Sie haben es mir ja schon gespiegelt, schon vor Jahren und mir gesagt, hey Saskia, voll spannender Podcast, ich habe das mal ausprobiert, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich krieg's nicht gebacken, ich krieg's nicht umgesetzt. Und ich möchte mich bei euch entschuldigen. Die Menschen, die hier zuhören, die sich angesprochen fühlen, wissen, dass ich sie gerade anspreche. Ich möchte mehr zu diesem Thema machen. Ich habe mich aber tatsächlich die letzten Monate nicht getraut, mit dem Thema rauszugehen, weil ich auch so oft sehe, wie sehr das von außen immer noch belächelt wird. Von meinen Kolleginnen und Kollegen, by the way, auch. Also ich sehe, dass das einfach, ne, dass ich dann ganz oft auch sowas gelesen habe, wie ja, das ist ja alles Quatsch. Ja. Und Hochsensibilität, da ist ja noch gar nicht so viel zu geforscht worden und bla. Und ja, ADHS ist jetzt ja so eine Mode-Diagnose, bla bla. Und ich mir so denke, Alter, haltet einfach eure Scheißfresse. Mittlerweile bin ich wirklich an diesem Punkt so, haltet eure Scheißfresse. Ich möchte Menschen helfen und ich möchte eben auch den Menschen in meiner Community hier helfen, die nicht so funktionieren, wie es die Gesellschaft sich so wünscht. Und ihr seid völlig okay. Ihr seid völlig okay, wenn ihr nicht so funktioniert, wie es das Schulsystem von euch verlangt hat, wie es das Uni- und Fachhochschulsystem von euch verlangt hat. Wenn ihr damit struggelt, euch selbst zu organisieren, wenn ihr damit struggelt, Aufgaben zu erfüllen, sozusagen, Erwartungen auch von außen zu erfüllen. Ne? Ich habe hier auch schon mal über Prokrastination gesprochen und das ist zum Beispiel was bei ADHS-Betroffenen halt ziemlich krass ist, weil die einfach relativ schnell prokrastinieren und dann halt irgendwann in so einer Schleife hängen von, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin wieder faul und bla und ich bin nicht produktiv. Und dann sieht man um einen rum überall Menschen, die das sind. Ja, und wenn man aber halt auch sieht, es gibt auch genug Menschen, die, die strugglen genauso, dann kann das einfach helfen. Ne? Weil zum Beispiel bei Suchterkrankten ist ja mit Studien bewiesen, dass zum Beispiel Selbsthilfegruppen einen sehr, sehr, sehr großen positiven Einfluss haben können auf die Genesung von Menschen, die suchtbetroffen sind, also die irgendeine Form von Süchte haben oder Menschen mit psychischen Erkrankungen, die dann zu ihrer Therapie auch in eine Selbsthilfegruppe gehen. Und ganz ehrlich, Leute, nur weil ADHS und ADHS keine Krankheit ist wie eine Depression, finde ich es trotzdem total wichtig, dass man sich mit anderen Betroffenen austauscht und am Ende sowas wie eine Selbsthilfegruppe gründet. Und wenn das ein Social-Media-Kanal ist, wo Menschen sich austauschen, denen es genauso geht und das für die wie eine Selbsthilfegruppe ist, dann hat niemand da draußen das Recht, das zu durchschlagen und zu sagen, ja, aber die diagnostizieren sich ja jetzt alle selbst. Wo kommen wir denn da hin? Und ich mir so denke, Alter, du bist nicht betroffen, halt einfach dein scheiß Maul. So, und das möchte ich jetzt klar sagen und mich klar positionieren. Ich werde mehr über Hochsensibilität sprechen. Ich werde mehr über Neurodivergenz sprechen. Ich werde mehr über ADHS sprechen, soweit ich es kann. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne, Shoutout zu euch, mit Betroffenen hier in diesem Podcast sprechen. Wenn also sich jemand angesprochen fühlt und sagt, Saskia, ich würde total gerne mal über meinen Alltag mit dir sprechen, welcome. Schreib mich an, ich interviewe dich. Ich möchte das Thema hier auf diesem Podcast größer machen. Und zwar nicht, weil es jetzt Trend ist, sondern weil ich mir vor 2-3 Jahren gewünscht hätte, da mehr zu wissen, also auch eben das Thema Hochsensibilität. Ich habe mich damit ganz, ganz oft nicht rausgetraut. Immer mal wieder nur so kleine Häppchen, mal so hier eine Folge, mal da eine Folge. Das sind die Folgen, wozu ich am meisten Rückmeldungen von euch bekomme, wo ich immer merke, okay, wow, da sind doch ganz viele in meiner Community, die denen das ähnlich geht oder die irgendeine andere Erfahrung gemacht haben. Ich möchte das mehr thematisieren. Ich möchte ja auch Selbstorganisationstipps für Menschen herausgeben, die nicht neurotypisch sind. Und dazu möchte ich mich eben auch mit Menschen austauschen, die betroffen sind. Also wie gesagt, wenn ihr euch angesprochen fühlt und ihr habt Lust, ihr müsst auch nicht mal in den Podcast kommen im Sinne von, dass ihr jetzt mit mir hier Live-Interview macht, wenn ihr sagt, hey, ich kann mich mit dir austauschen und du kannst gerne meine Geschichte erzählen, ich möchte mich nicht zeigen. Ich mache das auch anonym. Wenn du aber Bock hast, wenn du dich hier gerade angesprochen fühlst und Bock hast, mit mir über deine Erfahrung zu sprechen, live hier, also nicht live, aber mit mir ein Interview aufzunehmen, dann kommt bitte. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich werde jetzt auch hier und da welche anschreiben und gucken, ob diese Menschen mit mir ein Interview machen wollen für diesen Podcast. Denn ich habe einfach so oft diese Nachrichten bekommen von Leuten, die mir sagen, hey, sau cool, was du so machst, aber mir helfen diese Tipps irgendwie nicht. Ich komme irgendwie trotzdem nicht auf den grünen Zweig. Und ich ganz, ganz oft innerlich gedacht habe, naja, dann musst du es halt nur mehr versuchen, was ja riesen Bullshit ist, weil es am Ende derselbe Satz ist wie, ja, musst du halt mehr üben. Sondern heute mache ich mir einfach, oder ich weiß einfach heute, dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, Neurodiversität ist bedeutet, dass wir unterschiedlich wahrnehmen, dass wir unterschiedlich Reize verarbeiten und das ist Fakt. Da brauchen wir nicht irgendwie zu diskutieren. Das könnt ihr allein in einem Freundeskreis euch angucken, wenn ihr euch mit einem Freundeskreis hinsetzt und über einen bestimmten Abend sprecht, wo ihr alle dasselbe erlebt habt. Ihr werdet 5 verschiedene Versionen von diesem Abend hören. Und ja, das war mein Wort. Wort zum Freitag. Ich hatte etwas Schiss vor dieser Aufnahme hier. Ich muss echt gestehen, ich hatte so ein bisschen Schiss davor, das jetzt hier auch so zu thematisieren. Aber mir ist es einfach wichtig. Ich hau jetzt in meine Shownotes hier einen Haufen von Buchtipps. Ich hau das einfach unten rein und ihr könnt gucken, was euch davon anspringt. Ich habe hier dieses SWR-Doku, ich habe dieses kurze YouTube-Video. Ich habe ein ADHS-Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Ich werde auch nochmal Lydias Podcast reinhauen und von Lydia das Buch, gerade wenn ihr vielleicht Hautthemen habt. Aber auch wenn ihr euch mit Hochsensibilität auseinandersetzen wollt, das Buch ist sehr schön. und ich hau noch 1-2 Artikel bzw. Websites raus, wo ich auch viel gelernt habe, was ich sehr interessant fand. Schaut einfach mal in die Shownotes, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Und nochmal, wie gesagt, falls sich hier jemand angesprochen fühlt, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit. Wir hören uns das nächste Mal an Pfingstmontag. Und ich bin gespannt auf eure Zuschriften. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne schreiben. Und bitte bei der ganzen Sache respektiert die Wahrnehmungen, die Emotionen und die Empfindungen von anderen Menschen und stülpt ihnen nicht eure Sicht über. Das haben wir die letzten Jahrzehnte schon genug gemacht. Einen schönen Tag euch, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zur nächsten Folge.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.